Hashtag Hanfluenza, der Cannabis-Podcast, präsentiert von Lars und Julian.
In den Baumkronen, wie baut man denn da Gras an?
Man braucht halt einen Filztopf, ein bisschen Erde, einen Samen, Wasser und ein paar Seile und klettert dann mit einem Rucksack oben auf die Spitze oder Richtung Spitze, Leute, nicht da, wo es zu weich wird.
Nach der Teillegalisierung haben wir uns aus gegebenem Anlass Anbautipps von Cannabis-Flüsterin Lubis Canubis geholt. Wir sprechen über ihren spannenden Werdegang vor dem 1. April und die wohl kuriosesten Anbauorte. Viel Spaß mit dieser Folge!
Liebe Hanffreunde, die erste Folge nach der Entkriminalisierung bzw. Teillegalisierung. Herzlich willkommen, mein lieber Lars.
Hallöchen, mein lieber Julian.
Wie hat man denn in der Schweiz diesen Tag wahrgenommen?
Ja, auch von mir nochmal eine herzliche Begrüßung. Hallöchen an alle da draußen. Und endlich legal in Deutschland. In der Schweiz schaut man, glaube ich, einfach gespannt auf das, was in Deutschland jetzt passiert, weil in der Schweiz gibt es einfach noch Pilotprojekte, aber es ist noch nichts wirklich in dem Topf, wo es kocht. Ja, wir sind gespannt, was in Deutschland passiert und wie das so funktioniert. Und ich denke mal, da wird die Schweiz dann hoffentlich in den nächsten Jahren nachziehen. Ja. Schauen wir mal.
Schauen wir mal.
Jetzt kann man in Deutschland anbauen, ne?
Drei Pflanzen
zu Hause oder im Verein. Und für alle, die gern zu Hause ein Pflänzchen haben möchten, oder drei, für die haben wir heute eine ganz tolle Folge vorbereitet, einen ganz tollen Gast eingeladen, nämlich die Lubis Canubis.
Grüß dich. Ich freue mich. Ich grüße euch, meine Lieben. Ich freue mich, hier zu sein bei euch.
Herzlich willkommen, liebe Lubis.
Oder Lu, liebe Lu?
Lu passt, ne?
Wie möchtest du am liebsten genannt werden? Lu passt vollkommen. Man findet mich aber leichter unter Lubis Canubis tatsächlich.
Hervorragend. Lu, wie geht's dir?
Ja, wie gesagt, ich freue mich, hier zu sein, besonders nach der Legalisierung. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so schnell in einem Podcast sitze und besonders mit euch. Es ist mir eine große Ehre. Man hat ja jetzt ein bisschen nichts von euch gehört, daher freue ich mich extrem, jetzt mit der Legalisierung mit euch hier wieder on air zu sein.
Ja, wir haben ein bisschen auf uns warten lassen. die Legalisierung hat uns neuen Aufschwung gegeben.
Ja, dann wurde es ja jetzt aber auch Zeit für die Folge.
Ne? Finde ich auch.
Ja, finde ich auch, hundertprozentig.
Dann geht's direkt los.
Ja, genau. Wir haben dich ja gefunden auf Instagram, da hast du uns schon mal ein paar Pflanzen präsentiert. Vielleicht kannst du unseren Zuhörer und Zuhörerinnen mal kurz erklären, was du da eigentlich machst.
Ich berate hauptsächlich im Thema Cannabis, also alles, was die Pflanze betrifft, sei es jetzt irgendwelche Anbauarten, wenn man jetzt Fragen hat zu Substraten oder Equipment. Ich werde häufig gefragt, tatsächlich wegen Erden, welche Erde am besten ist. Also ich werde häufig wegen meinen Ratschlag und Empfehlungen gefragt. Und das vertrete ich da und ich zeige in Bildern meine Arbeit. Ich dokumentiere das. Verschiedene Anbautechniken.
Was ist denn deine Arbeit?
Meine Arbeit ist Cannabis-Beraterin. Also ich berate Leute, die Hilfe brauchen, die bereits eine Anlage betreiben oder vorhaben, drei Pflanzen anzubauen, aber nicht ganz wissen, wie mache ich das eigentlich, was brauche ich für ein Equipment, weil der Markt ist ja eigentlich überflutet mit Produkten, aber man ist sich gar nicht sicher, wo kann ich jetzt mein Geld sinnig investieren und wo lohnt es sich auch am Ende des Tages mit dem Ertrag. Und wenn man dann irgendwann so ein bisschen in Struggle kommt mit den Jahren und am Ende seines Tacheles ist, dann war es in der Vergangenheit so, dass man mich dann kontaktiert hat und gefragt hat, was kann ich noch besser machen, wie kann ich meinen Ertrag steigern, beziehungsweise soll ich vielleicht einen anderen Strain verwenden, also eine andere Sorte.
Es gibt die Retterin so in der Not.
Ja, genau, der kleine grüne Engel, würde ich sagen.
Die Cannabis-Retterin.
Die Cannabis-Retterin Lou.
Ah, ja, nicht nur okay. Cannabis, also ich liebe alle Pflanzen tatsächlich.
Alle Pflanzen.
Und alle Pflanzen lieben Lou.
Also ich kann dich auch fragen, wenn ich meine Aloe Vera zu Hause wieder aufpäppeln will, wie ich das am besten anstelle, geht auch.
Da kannst du mich sehr gerne fragen, Lars. Du kannst mir da mal ein Foto schicken von deiner Aloe Vera, wenn es
ja, die gibt es so leider geht. Mittlerweile nicht mehr, aber wer weiß, ich mal wieder, falls ich mal wieder eine möchte und ich wohne ja jetzt im Wohnmobil mittlerweile, ist schwierig mit Pflanzen hier drin.
Kann ich mir gut vorstellen in einem Wohnmobil. Tatsächlich gibt es mittlerweile auch so Apps, so Helfer-Apps auf dem Handy, wo man dann ein Foto macht von der Pflanze und dann erstmal herausfindet, okay, was habe ich eigentlich für eine Pflanze und was fehlt ja. Ob es das jetzt tatsächlich für Cannabis schon gibt, bin ich überfragt. Es gibt es aber auf jeden Fall für deine kleine Aloe Vera, wäre das Hilfe gewesen.
Liebe Lou, woher kommt denn deine Faszination zur Pflanze Cannabis?
Woher kommt meine Faszination zu Cannabis? Es hat bereits irgendwie in der Kindheit angefangen, dass ich das erste Mal damit kontaktiert wurde. Mein Vater war Großgärtner und habe dann mit meiner Volljährigkeit den Konsum angefangen und habe dann sofort mein Dad damals um Hilfe gefragt, was ist das für eine Pflanze? Was steckt für ein Potenzial dahinter und was kann er mir für Tipps geben? Da hat es eigentlich angefangen, die Faszination mit dem ersten Konsum und dann halt auch zu sehen, wie wächst sie. Die Cannabis ist jetzt so vielschichtig und hat so viele Gesichter. Und es nimmt einen mit, plus dass es eine heilende Wirkung hat und eine Therapie ist beim Anbauen. Zumindest für mich als Gärtner oder Growerin war es das immer gewesen. Und daher hat es mich dann gepackt nach kurzer Zeit.
Wurde denn zu Hause auch Cannabis angebaut oder in der Gärtnerei?
Absolut nicht, absolut nicht. Mein Vater konnte mir damals gar nicht so viele Tipps zu Cannabis, ehrlich gesagt, geben. Die Brennnesselsud habe ich von ihm mitgenommen. Die verwende ich tatsächlich heute noch für Cannabis gegen Schädlinge oder für die Bodenkultur. Es ist auch sehr nützlich, also ist so ein kleiner Allrounder, den man immer selber herstellen kann. Es ist auch auf biologischer Basis. So viel kann man nicht falsch machen dabei. Und das war zum Beispiel so ein Ding, was ich da mitgenommen habe von meinem Papa. Aber er hat selber niemals Cannabis konsumiert oder angebaut.
Okay. Und was war der Grund für dich, beim Thema zu bleiben, dann daraus quasi auch einen Beruf zu entwickeln?
Ich merkte dann nach meinem ersten Grow, das war damals die Lowrider, die erste Autoflower, die irgendwie vor meiner Nase rumtanzte im Internet.
Lowrider?
Lowrider hieß sie damals.
Das denke ich an Autos irgendwie.
Ja, viele Strains beziehungsweise viele Sorten haben komische Namen. Ja, da muss man immer ein bisschen hinterher sein, beziehungsweise die sich jetzt dann notieren, damit man dann auch weiß, über welchen Strain man überhaupt spricht, wenn man eine große genetische Auswahl hat. Genau, das war dann die Lowrider damals, die mich so ein bisschen gepackt hat, auch weil es eine Autoflower-Pflanze ist. Ist ja nochmal sowas ganz Neues, was damals auf den Markt kam, also zumindest für mich 2008, 2009 rum war das. Und habe dann gemerkt, okay, mit so gewissen Methoden, die ich anwende, hat man dann doch mehr Ertrag und habe mich dann dahingehend dann auch immer gesteigert. Hatte mich dann informiert, sei es jetzt online über Growwatch, das ist so ein ganz bekanntes Forum, oder über eine Zeitschrift, die Grow zum Beispiel. Daraus ziehe ich mir bis heute noch Informationen oder von YouTube. Und bin dann damit gewachsen und habe aus meinem näheren Umfeld immer positives Feedback bekommen. Ach Mensch, ey, das sieht bei dir immer so gut aus. Warum sind deine Pflanzen so groß und gehen dich sofort ein? Und was machst du anders als ich? Warum sind die Buds am Ende der Ertrag dann doch größer als bei jemand anderen? Und daraus habe ich dann meinen Profit gezogen und natürlich mal wieder dazugelernt. Und das hat mich auch dranbleiben lassen.
Ja gut, du hast angefangen ja schon vor der Legalisierung anzubauen. Das war bestimmt eine Herausforderung für dich.
Absolut war das eine Herausforderung. Ich glaube, für jeden war das damals eine Herausforderung, aus dem Nichts anzufangen, ohne was zu wissen oder kaum Background-Wissen zu haben und dann was groß zu ziehen. Und dann halt noch im illegalen Schwarzmarkt. Die Angst spielt da immer eine große Rolle mit, sei es die Bestellung, die nach Hause geht an die eigene Adresse oder vielleicht auch die Familie, die etwas mitbekommt und dann Fragen stellt oder die Nachbarn. Ich war da Gott sei Dank immer so ein bisschen befreit von, dass ich im direkten Umkreis so viel Angst haben musste. Ich bin da froh, in Kreisen mich zu bewegen, in denen man den Menschen vertrauen kann.
Mhm. Gab es denn Momente, wo du tatsächlich auch mal Angst hattest, erwischt zu werden?
Ja, hundertprozentig. Ne? Und die sollte man auch nicht verlieren, wenn man sich in so einem Business bewegt. Sollte man immer wissen, was man tut und sich dessen bewusst sein. Alles andere wäre total naiv.
Hast du ein Beispiel, wo du mal dachtest, oh, das war knapp?
Also es gab noch nie den Moment, dass ich kurz davor war, erwischt zu werden. Aber es gibt natürlich, man arbeitet mit vielen Menschen zusammen ab und zu. Es kommt immer darauf an, für wen ich gearbeitet habe, wen ich geholfen habe. Und da gab es schon Situationen mit ehemaligen Kollegen beziehungsweise einfach mit Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, wo man dann mitbekommen hat, okay, die können den Mund vielleicht nicht halten, ne? Oder dass mir doch mal eine Information dann zugetragen wurde, ey, pass bei denen auf, ne? Klar. Aber prinzipiell passe ich mich da auch immer den Wünschen an, die an mich gestellt werden. Also wenn ich jetzt komplett ohne Tasche kommen soll, ohne Handy, ohne alles, ich mache mich auf den Weg. Ich bin da immer safety first auf jeden Fall gewesen. Mhm. Ist ja auch ganz, ganz wichtig für alle Beteiligte. Ne? Mir ging es dann in erster Linie natürlich nur darum, zu beraten und zu helfen. Mhm. Daher war ich natürlich auch nicht Tag und Nacht vor Ort 24/7 involviert und musste mich deren Gefahr nicht die ganze Zeit aussetzen, wie jemand, der die Anlage dann wirklich betreibt. Ne?
Ja. Was gab es denn sonst für Herausforderungen in der Zeit, in der du Leuten geholfen hast, vielleicht auch selber angebaut hast? Was hast du da ein paar Anekdoten, was dir besonders im Kopf geblieben ist?
Was für Herausforderungen. Jeder Grow ist eine Herausforderung für sich. Es ist natürlich immer Genetiken auch abhängig. Wenn man jetzt mit einer neuen Pflanze, mit einer neuen Genetik arbeitet, muss man sich dementsprechend anpassen und vor allen Dingen auch den Wünschen von dem Kunden. Ne? Und dann ist manchmal die Herausforderung ziemlich groß. Also manch einer möchte auch aus nichts ganz viel machen und von heute auf morgen. Und das geht leider nicht immer. Und dann besteht die Herausforderung dabei, einen Plan zu schaffen. Es hatte da zum Beispiel ja die Herausforderung, dass man mich leider nicht kontaktiert hat im Fall vom Spinnenmilbenbefall. Da hatte ich vorab schon mal mit den Kunden gesprochen. Du, wenn sich das weiterentwickelt, melde ich auf jeden Fall nochmal bei mir. Und der hat da nichts weiter gemacht, wochenlang tatsächlich. Und dann ist die Katastrophe passiert, ne? Und dann konnte man nichts mehr anderes machen. Am Ende des Tages hatte ich vorgeschlagen, die Ware zu verbrennen oder zu vernichten. Aber es gibt auch Menschen, die auch solche Ware dann Kunden verkaufen oder die dann im Umlauf landen, wo ich selber auch gar nichts dagegen machen kann. Ne? Auch wenn meine Moral sagt, schmeiß es weg, aber mehr als beraten kann ich ja nicht. Schlussendlich handelt es sich auch um sehr, sehr viel Geld.
Ja. Was bedeutet das denn, wenn da Spinnenmilben auf der Pflanze sind? Wie stellt man sich das vor und welche Auswirkungen hat das?
Spinnmilben sind tatsächlich kleine Biester. Es gibt da 12.000 verschiedene Arten von. Nur eine ist die Raubmilbe, die nützlich ist. Die brauchen wir, wenn unsere Pflanze von Spinnmilben befallen wurde. Als erstes ist es so, dass nur kränkliche Pflanzen von Spinnmilben befallen werden. Ne? Also müssen wir schon mal in uns gehen und checken, okay, was habe ich falsch gemacht, dass es der Pflanze überhaupt nicht gut ging, dass sie jetzt befallen ist. Spinnmilben mögen es dann, wenn es halt, wenn es nicht windig ist, also wenn der Ventilator eventuell falsch steht, wenn die Luftfeuchtigkeit nicht hinhaut, und dann breiten die sich rasend schnell aus auf der Pflanze beziehungsweise im ganzen Zelt und hinterlassen ihren Kot, ihre Hinterlassenschaften, und der ist tatsächlich giftig. wenn man den raucht. Der ist ungesund und sollte man vermeiden.
Ich glaube, das ist nicht nur ungesund, sondern auch echt eklig.
Ja, die Vorstellung alleine ist auch sehr eklig, auch das zu behandeln, wenn man fast 500 Pflanzen vor sich hat in einem Raum, der 200 Quadratmeter ist und die sind alle dermaßen befallen, damit nicht mal mehr eine biologische Beratung oder so hilft, dann schmerzt auch mein Herz. Ja, dann bin ich auch immer kurz vorm Weinen, wenn ich mir denke, Mensch, warum hast du dich nicht vorher bei mir gemeldet? Wir hätten da so viel retten können, ne? Am Anfang, aber jetzt ist das Kind im Brunnen gefallen. Ich empfehle dann immer, das komplette Sortiment zu vernichten und eine Ausschwefelung zu machen von den Raum, dass es alles wieder steril ist. Nicht jeder Kunde ist fürs Ausschwefeln, weil nebenbei halt noch angebaut wird. Das beeinflusst auch andere Pflanzen und somit sagen dann auch viele, okay, ich hatte jetzt den Befall, wir starten nochmal neu und haben dauerhaft immer wieder dieses Problem bei sich drin. Sauberkeit ist allgemein so ein Problem in Anlagen, wo ich oft dazu geholfen, zugeholt wurde. Mein unterschätztes Thema Sauberkeit, man ist eigentlich mehr am Putzen als am Ernten.
Wird das, je größer die Anlage wird, schwerer, das in den Griff zu bekommen oder die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spinnen- oder ein Krankheitsbefall dann auf eine andere Pflanze umschlägt?
Also ich würde sagen, ja, dass es mit der Masse kommen die Probleme. Und wenn man es nicht schafft, 3 Pflanzen hinzubekommen, braucht man sich nicht mit 30 auseinanderzusetzen. Also man muss wirklich Step by Step arbeiten und sich immer wieder reflektieren, was habe ich falsch gemacht, was kann ich ändern und sich belesen und dranbleiben. Mit diesem Spinnenmilbenbefall kann tatsächlich auch bei 3 Pflanzen auftreten, nur ist schlussendlich der Schaden nicht so groß, als hätte man 300 Pflanzen, die dann befallen sind, ne?
Lou, wer hat denn von deinem Nebenjob so gewusst? Familie, Freunde oder wirklich nur der engste Kreis? Wie du schon vorhin sagtest, musst du ja auch mit Leuten arbeiten, denen du vertrauen kannst. Und wenn du dann mit Familie und Freunden drüber sprichst, wen hast du da in den engeren Kreis eingeschlossen?
Ich hatte mich damals tatsächlich näher auch mit Cannabis beschäftigt. Das war einer der Gründe, weil ein enges Familienmitglied von mir an Weichteilrheuma leidet. Und diejenige hat immer wieder Schübe. Somit hatte ich dann sie als Vertraute die ganze Zeit an meiner Seite und als Rücken, der mir gestärkt wurde von ihr. Ich habe auch immer wieder Feedback von dieser Person bekommen, wegen meinen Anbauarten oder wegen den Resultaten dann, was den medizinischen Bereich angeht. Und ansonsten herrscht natürlich ganz große Grower-Schweigepflicht. Ganz wichtig, ne?
Grower, wenn du deinen Job bezeichnen wollen würdest, müsstest, darfst, Growmasterin oder Headgrowerin, wie ist da die genaue Bezeichnung?
Ich würde mich tatsächlich als Cannabis-Beraterin, ne? Ich bin, wie schon gesagt, der kleine grüne Engel, der berät zu sämtlichen Fragen und einen Headgrower beziehungsweise ein Growmaster betreibt ja eine komplette Anlage und der Headgrower kümmert sich dann um die Anweisungen, die ihnen gegeben werden. Mhm. In dem speziellen Fall, wenn ich dann geholfen habe, war ich eventuell der Headgrower. Aber ich würde mich wirklich als Cannabis-Beraterin bezeichnen. Mhm. Ja. Vor allen Dingen jetzt, da es legal ist, ist das auch mein Weg und nicht mehr eine komplette Anlage alleine zu betreiben. Mhm. Was ich ja nie so gemacht habe.
Mhm. Du hast über 500 Pflanzen gesprochen vorhin. Das ist ja schon eine ordentliche Menge. Wie viel Quadratmeter sind das ungefähr Anbaufläche?
Bei 500 Pflanzen, das ist so eine 4-Felder-Bewirtschaftung auf 500-600 Quadratmeter.
Hui. Wie hält man sowas geheim?
Indem man das nicht auffällig betreibt, ne? Man wird halt auch immer größer mit den Jahren. Also wenn man die Leidenschaft, die ist bei allen Growern eigentlich gleich. Das ist auch ein unglaubliches Feeling in dieser Gemeinschaft jetzt, wo es legal ist. Spürt man das noch mehr, ne, wenn man dieselben Dinge sich anschaut und über dieselben Dinge lachen kann von früher. Ja. Und Ja, geheim halten hält man das, indem man nicht drüber spricht, außer mit denen man das betreibt. Ne?
Ja.
Das ist das Wichtigste.
Was waren denn das dann so für Räumlichkeiten? Alte Industriehallen oder eine Wohnung oder ein Keller oder so 500 Quadratmeter?
Das waren tatsächlich
500 Quadratmeter Keller?
Das waren tatsächlich verschiedene Räumlichkeiten. Ne? Ob das jetzt ein Poolhaus war oder ein Sauna oder eine alte Lagerhalle, Bunkeranbau oder es gibt da auch Baumkronenbepflanzung, wo ich auch schon mit dabei war. Man kann sogar Moor anbauen. Also es ist vielschichtig.
Baumkronenbepflanzung hast du gesagt, ne? Wie da weiß ich, also wie in den Bäumen oben, also sag jetzt, erzähl mal, das interessiert mich jetzt, in den Baumkronen, wie baut man denn da Gras an? Ja, genau,
also an der allerersten Stelle muss ich immer sagen, bitte seid vorsichtig beim Klettern und man braucht halt nur einen Filztopf, ein bisschen Erde, einen Samen, Wasser und ein paar Seile und klettert dann mit einem Rucksack oben auf die Spitze. Oder Richtungsspitze, Leute, nicht da, wo es zu weich wird vom Geäst, also wirklich nur tragende Bäume benutzen im Wald und die auch blickdicht sind. Man befestigt die Bäume und es gibt auch automatische Gießanlagen, die ich mit Freunden entwickelt habe, die dann über einen Eimer laufen, der am Baum fixiert ist und dann kippt, wenn er voller Wasser ist und die Pflanze dann begießt.
Cool. Zum Glück ist das ja alles nicht mehr so notwendig, weil ja jetzt legal angebaut werden kann.
Ja, richtig. Zum Glück haben wir das hinter uns. Wir brauchen nicht mehr klettern gehen, ne? Und das hat sich erledigt. Aber es gibt tatsächlich super viele skurrile Anbauarten, ne? Und das zeigt ja auch, wie kreativ man wird mit der Zeit, ne? Mhm. Wenn es einem wirklich nicht möglich ist und man diese Passion und diese Leidenschaft hat, voranzukommen und was zu erreichen, beziehungsweise sich selber zu versorgen, ne? Und dass man dann doch verschiedene Wege geht und bereit ist, auch auf Bäume zum Beispiel zu klettern.
Was sind denn sonst noch verrückte Orte, an denen du angebaut hast oder Anbau gesehen hast? Jetzt mal abgesehen vom Baum.
Also wie gesagt, ich habe selber damals angefangen in eine Sauna. Die hatte ich dann ausgebaut, was gar nicht so einfach war, weil ich bin klein und zierlich. Und die Saunabänke sind gar nicht so leicht wie gedacht. Und ja, hatte dann alles mit Folie fixiert und habe da dann meinen ersten Run gestartet. Also beziehungsweise damals dann die Lowrider. Und der hatte ich dann angefangen und das dann immer mehr perfektioniert. Ich habe damals mit einer ESL-Lampe angebaut. Zwischen NDL und LED-Lampe kam die auf den Markt zu der Zeit. Gibt es heute ganz selten. Also ich sehe sie super selten. Und ansonsten fand ich ganz spannend das Anbauen im Moor tatsächlich, weil es sowas Beruhigendes hat. Das Moor ist ja ganz still. Und da verwendet man dann schwimmende Töpfe und pflanzt dann da mit entsprechender Erde die Pflanzen ein. Das ist auch nicht zu empfehlen, Leute, weil durch das Düngen der Pflanze, ne, kommen auch wieder Stoffe in das Moor hinein, was nicht gut ist.
Okay, also umwelttechnisch, ne?
Umwelttechnisch ist es überhaupt nicht gut und zu empfehlen, aber es sieht schön aus.
Hattest du eigentlich mal ein schlechtes Gewissen oder moralische Bedenken hinsichtlich deiner Arbeit?
Ja, absolut. Also zwischendurch kommen da immer wieder mal Zweifel, besonders in der illegalen Phase, wenn man dann halt sieht, dass verschmutzte Ware verkauft wird. Mhm. Ich konnte es ja leider nicht beeinflussen, ne? Und da denkt man sich dann schon, okay, mit wem arbeite ich hier zusammen? Auch wenn man sieht, unter welchen Umständen, unter welchen hygienischen Umständen manchmal angebaut wird in irgendwelchen alten Matratzen in Kellern. Und da tun mir halt die Pflanzen auch leid. Ne? Ich habe halt so ein großes Pflanzenherz. Und das sind so, also für mich sind es ein paar Euro, ne, mehr zu investieren in ein gutes Material, was man auch mit gutem Gewissen dann weitergeben kann. Weil schlussendlich verkaufen die Dudes ja auch an ihre eigenen Leute, die sie seit Jahren kennen. Und die sagen das natürlich nicht, ey, hier, wir haben hier Schimmelproblem gehabt, da ist Mehltau mit drin, da ist irgendwelchen Insektencode noch mit drin. Das werden die nicht weitergeben, weil ja dann dementsprechend der Preis auch nach unten geht. Das möchte niemand.
Ja. Hast du denn selber bei deinen Beratungen, hast du, wenn du mal nicht weiter konntest, hattest du selber noch Unterstützung von irgendjemandem dir auch mal gesucht?
Ja, sicherlich. Also ich habe mich über YouTube dann informiert. Mhm. Da findet man verschiedene Kanäle, die da echt super sind und die in diesen Research-Bereich reingehen. Also alleine Research Garden zum Beispiel, die veranschaulichen das alles unter den wissenschaftlichen Aspekt, was ich ganz wichtig finde, damit man halt auch einer Quelle vertrauen kann, damit man Studien vorschlagen kann. Ich brauche das ja auch für Kunden, um meine Aussagen auch zu belegen. Ne? Hm,
zu untermauern. Okay.
Zu untermauern, genau. Weil ich bin ja eine Frau. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich bin eine Frau. Und dann ist es manchmal gar nicht so einfach, seine Meinung zu vertreten. Ne? Die gewisse Kunden, die haben mich zwar gerufen, um meine Hilfe zu bekommen. Wenn ich denen dann aber das alles erzählt habe, wie der Plan aussieht, dann wird so oft hinterfragt. Ne? Mhm. Und weil man es ja doch 30 Jahre lang anders gemacht hat.
Also wir haben das tatsächlich mitbekommen, weil wir haben ja Bild bei der Aufnahme jetzt. Kommen wir nochmal zum Thema Legalisierung. Hättest du dir im Hinblick auf die Legalisierung noch was anderes gewünscht? Hätte man es vielleicht besser machen können, anders machen können im ersten Schritt? Was ist deine Meinung dazu?
Ich finde es im ersten Schritt erstmal gut, dass wir so weit gekommen sind, dass wir es miterleben dürfen und dass da jetzt ein Umdenken endlich stattfindet. Wir kennen das ja in Deutschland, manchmal ist es ein bisschen langsamer, als man es möchte. Mein Wunsch wäre es gewesen, erst ein Geschäft anzubieten, wenn man die Ware hat. Ne? Und das ist jetzt nicht der Fall. So, das Gesetz ist da, aber die Ware nicht. Ne? Das heißt, im Endeffekt ist der Schwarzmarkt jetzt so überfüllt mit der Nachfrage und das ganze unsaubere, verschmutzte Material auf dem Markt, ne, wird jetzt den Kunden gerade angeboten, bis es möglich ist, auch in den Social Clubs was zu erwerben. Und da finde ich, es ist schon gedankenlos.
Ne? Ist ein bisschen von vorne nach hinten gedacht, so, ne?
Ja, genau. Ich hätte mir auch gewünscht, dass es eventuell Hinweisschilder gibt. Ne? Hier ist eine Zone, nicht nur eine App. Es gibt ja auch verschiedene Apps. Bei der Bubatz-Karte zum Beispiel sieht man, okay, hier darf ich konsumieren und hier nicht. Und da hätte ich mir dann auch nochmal gewünscht, eine Beschilderung für alle kenntlich zu machen. Hier wird konsumiert, Leute. Ne? Also auch für die Eltern mit Kindern, für Touristen, die nicht immer in der Gegend sind, für ältere Personen, die keine App benutzen, dass man halt mehr aufklärt. Und das hat schon wieder nicht stattgefunden. Ne?
Also meinst du so Raucherzonen quasi in der Stadt?
Korrekt. Also so wie es am Bahnhof ist, sollte es halt auch für Cannabis meines Erachtens durchgesetzt werden. Nicht am Bahnhof, sicherlich nicht in den öffentlichen Zonen. Aber dass es schon irgendwie geregelter wird. Ne? Und Menschen gucken ja einen trotz dessen komisch an, wenn man sich an diesen Örtlichkeiten begibt, ohne Kennzeichnung und einen Joint raucht, ist man ja trotzdem noch dieser Diskriminierung ausgesetzt. Und wenn da ein Schild ist, kann ich zumindest mich rechtfertigen und auch die Mutter darauf hinweisen, ey Leute, ich bin hier gerade mit meinem Joint am Start, ne? Nur dass ihr es mitbekommt.
Wenn jetzt die Leute da draußen gern eben nicht vom Schwarzmarkt kaufen wollen, sondern definitiv ihr eigenes Gras anbauen wollen, was würdest du den Grow-Anfängern raten, vielleicht so drei Tipps mit deinem Expertenwissen, was würdest du sagen so als Einstieg?
Als Einstiegstipp, was ich denen sagen würde, weniger ist mehr, das ist der erste Tipp. Egal von was, weniger ist mehr. Sei es jetzt Wasser oder Dünger. Viele überschätzen sich und meinen es zu gut. Ne? Ich verstehe die Pflanzen lieber, aber oft ist es zu viel Liebe. Man kann eine Pflanze auch zu viel Wasser geben und dann hat man ein gravierendes Problem, wenn man das von Anfang an macht. Genau. Das wäre mein erster Tipp, das richtige Gießen. Ne? Das werde ich auch sehr oft gefragt. Der zweite Tipp, wäre, sich erstmal mit der Situation vertraut zu machen. Wie viel Anbaufläche habe ich? Welches Equipment brauche ich und wie sehen meine finanziellen Mittel aus, um das umzusetzen? Es ist sehr schwierig, ohne finanzielle Mittel mittendrin irgendwie was notdürftig heranzuschaffen und zu basteln, was der Qualität nicht entspricht oder dann vielleicht sogar noch gefährlich wäre, wenn man da jetzt irgendwie selber was basteln möchte. Daher wäre mein Tipp, macht euch vorher einen Plan auch um die Sorte, die ihr haben wollt, ne? Wie groß wird denn die eigentlich? So, wie groß ist euer Zelt? Nicht, dass die Sorte, der Baum dann größer ist als euer Zelt. Das wäre keine gute Idee. Da sollte man sich vorab einen Plan machen. Hat man da überhaupt gar keine Idee, nur eine gewisse Vorstellung, was man sich wünscht, kann man mich immer gerne anschreiben und fragen. An dritter Stelle.
Vielleicht noch zum Thema Samenwahl. Wo kriege ich denn gute Samen oder Stecklinge her?
Das würde dich interessieren.
Das würde mich als Anfänger interessieren, weil ich brauche erstmal Samen und da wüsste ich jetzt gar nicht, wo kriege ich denn das jetzt her? Wo kann ich denn das bestellen? Dass es seriös ist, sage ich mal. Gut, ja, wenn es angeboten wird. Ja, dass ich gute Qualität auch bekomme.
Ja, da haben ja viele vor Angst, ne, dass sie da irgendwie auf einen Betrüger reinfallen online oder damit sie Samen bestellen, die jetzt nicht aufgehen. Aber auch da würde ich mir vorab schon mal einen Plan machen, wie lasse ich Samen überhaupt keimen. Ne? Das, nicht, dass ich mir Samen bestelle, ich habe jetzt 20 Stück zu Hause und ich weiß noch nicht mal, wie ich die keimen soll. Da fangen nämlich dann die Probleme an, man ist ganz aufgeregt, man will die Pflanze endlich sehen, aber das Baby ist noch nicht da. Und deswegen informieren ist da ganz, ganz wichtig vorab, dass man das Basiswissen schon mal hat, ne? Und sich dann nicht mittendrin informieren braucht. Wegen Samen und Stecklinge, seriöse Anbieter, da kann man natürlich auch das Internet befragen. Das ist voll damit.
Wenn wir gerade bei den Fragen sind, die so gestellt werden oder die vielleicht für Grow-Anfänger interessant sind. Was waren denn so Fragen von deinen Kunden, also von denen, die eigentlich schon länger dran sind? Was waren da denn so die Profi-Fragen, sage ich mal, die schon ein bisschen mehr in der Materie drin sind? Was war da so das Häufigste?
Da war es tatsächlich das Häufigste die Ertragssteigerung. Da geht es wirklich um das Potenzial auszuschöpfen. Und das ist die meiste Frage, ne? Wie bekomme ich das hin von 8 Kilo auf 14?
Mit den gleichen. Auch interessieren, wie bekomme ich das denn hin?
Mit den gleichen Maßnahmen, ne? Das kriegt man so nicht hin, man muss die Maßnahmen ändern. Dann ist es ganz wichtig zu sehen, wie läuft die Anlage, ne? Man muss halt erstmal reingehen, sich mit der Materie beschäftigen, wie wird gedüngt, wann wird gegossen, wie laufen die Lüfteranlage, wie sauber ist es. Und da fangen eigentlich die Probleme schon an, bei den Grundlagen, bei vielen, ne? Da mangelt's. Und wenn man dann optimieren möchte, kommt man oft um mineralischen Dünger nicht herum. Und
was für Dünger?
Um mineralischen Dünger,
okay.
Kommt man da oft nicht drum herum.
Warum?
Weil es tatsächlich Profis gibt im Grow-Bereich, die sich ja seit Jahrzehnten damit beschäftigen, die Pflanzen zu pushen, nach oben hin mit den, es gibt zum Beispiel, in Amerika ist es weit verbreitet, dass mit Hormonen gearbeitet wird. Ist ja auch bekannt aus gewissen anderen landwirtschaftlichen Bereichen, dass gefuscht wird, ne, an der Pflanze. Und das möchten die natürlich auch. Ne? Es geht um die Kohle.
Ja.
Ja. Das ist vorwiegend wichtig. Ich werde auch gefragt, was sie machen können, um Mehltau zu vermeiden, ne? So Kinderkrankheiten. Oder warum sind die Blätter von der Mutter immer gelb, ne? Und dann muss man sich halt auch die Beleuchtung angucken. Es liegt manchmal auch am Licht. Ja, das Ganze drumherum spielt immer eine Rolle.
Okay, cool.
Ich hätte auch noch was, die Frage auch vom Kunden, was kann ich mit meinem Abfall machen, ne? Was kann ich noch rausholen an Produkten? Ich hatte einen Kunden, der saß irgendwie hier auf über 11 Kilo Abfall. Und schlussendlich, wenn du kontrolliert wirst, wenn du hochgenommen wirst, ist auch dein Abfall, steht es mit drin, ne? Mhm. Und dann hatte ich ihnen auch erklärt, dass es sinnig wäre, das weiter zu verarbeiten. Man, es gibt Pressmethoden oder dass man das noch als Haschisch weiterverarbeitet oder zur Edibles. Und genau, dahingehend habe ich auch immer mal wieder Fragen, was kann man noch machen?
Mhm. Cool.
Dass man darauf nicht sitzen bleibt. Das ist natürlich auch eine Frage, was mache ich mit meinem Abfall ansonsten? Ne? Wo kommt die ganze Erde hin? Wenn ich 500 Pflanzen habe und ich will Erde austauschen, wo landet die? Ne? Ich kann die nicht irgendwo hinkippen oder so, sondern ich muss da eine kontrollierte Entsorgung stattfinden lassen und das am besten nicht bei Tageslicht.
Da brauchst du ja fast schon einen LKW, um die Erde zu transportieren und zum Tauschen. Ne?
Ja, es geht kommt ja auch so um Kippen die...
Mit Erde, so hier frische Erde, einmal in den Vorgarten gekippt.
Ja, was da sind ja auch Düngemittel mit im Spiel, ne? Ja. Und vor allen Dingen die mineralischen Dünger, also generell Dünger, zu vernichten, ist sehr gefährlich. Und wenn man so viele Pakete davon hat, dann muss man sich wirklich einen Plan drum machen.
Mhm. Wie habt ihr das denn gelöst jetzt?
Wie wir das gelöst haben? Mit den mineralischen Dünger, mit der Erde, oder?
Mit der Erde, ja.
Wie mit der ihr, Erde
wie
zum Beispiel.
Also die ganze Erde verschwinden lassen.
Du kannst Erde zum Beispiel verschwinden lassen in Erde.
Ja.
Hm.
Das ist zum Beispiel ein Weg. Ne?
Also an den Wegrand streuen oder wie?
Nein, du buddelst ein Loch und dann schüttest du da die Erde rein und dann schüttest du wieder Erde rüber.
Ja, okay. Mhm. Und wie organisierst du den Transport, wenn bei so viel Erde? Stückweise? Zerstückelst du die Erde?
Also, man nehme sich eine Einkaufstüte. Nein, man muss das in großen Stil denken. Ne? Wenn man so viel Erde hat, bietet sich zum Beispiel ein LKW, ein Bagger an.
Tatsache, ja. War ich gar nicht so weit daneben.
Doch, das ist so. Ja, man muss groß denken. Ne?
Mit einem Schubkarre
kommt man
nicht weit.
Tatsächlich. Man kann das natürlich auch unterheben im normalen Beet, Lars, wie du schon gesagt hast. Aber jetzt am öffentlichen Wegesrand würde ich auf gar keinen Fall benutzte Erde verstreuen. Weil? Das ist erstens so auffällig und zweitens ist es auch wahnsinnig schädlich für Mutter Natur. Ne?
Okay.
Ja, weil das fällt auch auf, wenn du mit 500 Kanistern Erde da irgendwie am Wegesrand auf einmal deine Mission hast und die da verteilst, dann werden die Nachbarn hellhörig.
Mhm. Das ist für die Aloe Vera.
Es gibt tatsächlich viele Bauern, die ihre Sachen einfach eBay-Kleinanzeigen oder, ne, so verkaufen. Ja, das ist auch ein Weg.
Lou, was steht bei dir in Zukunft an? Was werden wir noch von dir erwarten können? Wie geht's weiter? Jetzt, wo du auf den legalen Weg beschreiten kannst. Was ist der Plan?
Mein Plan ist es, von Kriminellen zu Künstlerin und das als Cannabis-Beraterin. Ich bin jetzt endlich frei. Ich kann mich jetzt endlich entfalten. Und seit 1.4. bin ich dauerhaft irgendwie am Strahlen. Ich bin super viel beschäftigt mit Instagram gerade schon, mit Beraten. Da berate ich vorwiegend Grow-Anfänger. Es macht super viel Spaß. Man kriegt immer ganz viel positives Feedback und mein weiterer Weg wird dann sich den Gesetzen dementsprechend anpassen. Ich hoffe, dass ich irgendwann auch Gärtnereien beraten darf, die dann halt auch Pflanzen verkaufen dürfen und die Kunden beraten. Genau, das ist, da sehe ich mich oder bei der Firmenberatung. Des Weiteren werde ich 100%ig Seminare geben, Coaches und dass man halt die Masse erreicht mit der grünen Stimme.
Wo kann man denn mit dir in Kontakt treten?
In Kontakt treten kann man mit mir über Instagram am besten. Schreibt mich da gerne an, auch wenn ihr Fragen habt. Scheut euch nicht, ich bin da fast täglich online. Wenn ich nicht online bin, bemühe ich mich schnellstmöglich zu antworten unter lubes_cannabis. Und ansonsten kann man mich auch per E-Mail kontaktieren als Firma unter lubes_cannabis@freenet.de. Ansonsten kann man natürlich mich auch unter eure Plattform kontaktieren. Sicherlich, oder? Wenn man euch anschreibt, ihr seid so nett und gebt die Informationen an.
Wir reichen die Kontaktinformationen weiter.
Ach, vielen lieben Dank.
Ich hätte noch eine allerletzte Frage an dich, ja. Wofür du dankbar bist.
An erster Stelle bin ich natürlich dankbar für Herz und Hanf, dass es euch gibt, dass ich hier mit euch sitzen kann. Das ist mir eine Ehre. Ich freue mich riesig.
Dankeschön.
Und bin natürlich dankbar für die Legalisierung, dass wir das miterleben dürfen, ne? Dass ich jetzt beraten darf. Das ist unglaublich. Ich bin jeden Tag wirklich dafür dankbar. Und hätte mir das einer vor 10 Jahren erzählt, niemals hätte ich es geglaubt.
No way.
Deswegen bin ich auch dafür dankbar, auch für das positive Feedback von meiner Community, was ich jeden Tag erhalte. Und es macht riesen viel Spaß, mit denen zusammen zu arbeiten. Außerdem bin ich natürlich dankbar auch für die treue Unterstützung von meiner Familie, die mir immer den Rücken gestärkt hat.
Cool.
Wofür seid ihr dankbar?
Ich bin dankbar für Photosynthese.
Ich bin dankbar für Vanlife.
Für was?
Für Vanlife, dass ich im Wohnmobil leben kann. Das finde ich total geil. Liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer da draußen, wenn du also Tipps möchtest zu deinem persönlichen Anbau zu Hause für deine ersten 3 Pflanzen, die legal in deinem Wohnzimmer oder wo auch immer wachsen, dann kontaktier doch die Lou. Sie freut sich offensichtlich.
Sehr gerne.
Ja, dann war's das schon mal für heute, oder?
Wir bedanken uns recht herzlich für deine Zeit.
Ich mich und für eure.
Dankeschön, unseren Lou. Zuhörer und Zuhörerinnen.
Fürs Zuhören.
Fürs Zuhören, natürlich. Für ihre Zeit und
fürs Dranbleiben bis zum Schluss.
Ja, genau. In diesem Sinne, stay green.
Stay green.
Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.